Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
B.1.1.7 haben wir eben schon gehört und B.1.351, das sind Bezeichnungen für die neuen Varianten von SARS-CoV-2, die sich in den vergangenen Wochen in Großbritannien und Südafrika ausgebreitet haben. Tödlicher sind sie anscheinend nicht, aber offenbar deutlich ansteckender. Das könnte mit einer Mutation im Spike-Protein zusammenhängen, die es dem Virus leichter macht, an menschliche Zellen anzudocken. Und inzwischen gibt es außerdem die Sorge, dass die Variante aus Südafrika und eine weitere aus Brasilien namens P1 die menschliche Immunantwort umgehen könnten, also weniger auf Antikörper reagieren. Was diese neuen Varianten ausmacht und wie sie entstanden sind, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Richard Neher gesprochen. Er forscht am Biozentrum der Universität Basel dazu, wie sich Viren mit der Zeit verändern. Ich habe ihn zuerst gefragt, was hinter dieser Sorge steckt, dass die Varianten aus Südafrika und Brasilien die Immunantwort umgehen könnten.
Das hat in erster Linie mit zwei anderen Mutationen auch im Spike-Protein zu tun. Da geht es um die Mutation an der Position 484 und eventuell 417. Für die wurde in Experimenten gezeigt, dass Mutationen an gerade 484 die Erkennung durch Antikörper mindern können. Und es wurde gezeigt mit Plasma von Menschen, die mit den herkömmlichen Varianten infiziert wurden, kann man dann schauen, inwiefern dieses Plasma die neuen Varianten mit dieser 484er Mutation noch erkennt. Und das ist in einigen Fällen deutlich reduziert.
Wie aussagekräftig sind denn solche Laborversuche? Lässt sich das tatsächlich dann auf den realen Infektionsverlauf übertragen?
Ja, das wissen wir nicht abschließend. Und es ist sicherlich richtig, dass diese Laborversuche nur bestimmte Aspekte der Immunantwort testen, nämlich das Binden von neutralisierenden Antikörpern an das Virus. Und es gibt andere Facetten der Immunantwort, die von solchen Mutationen weniger stark betroffen sind. Aber es ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, den man genauer untersuchen muss.
Wenn wir da auf das tatsächliche Infektionsgeschehen in Brasilien mal schauen, die Variante P1, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die wurde erstmals in Manaus nachgewiesen. Und in der Stadt, da waren schon geschätzt 3/4, also 75% der Bevölkerung mit dem neuen Coronavirus infiziert. Jetzt gehen die Infektionszahlen dort wieder in die Höhe. Da ist eben die Überlegung, dass das mit diesem Effekt zu tun haben könnte, dass P1 durch die Mutation der Immunantwort entgeht. Auf der anderen Seite, eine andere Erklärung wäre ja auch, dass einfach die Immunität der Menschen dort wieder nachlässt.
Ja, die Tatsache, dass diese Varianten, sowohl die aus Südafrika als auch aus Brasilien, in Regionen entstanden sind, wo die erste Welle schon relativ groß war, die legt natürlich die Hypothese nahe, dass es sich dort zumindest zum Teil um Selektion durch existierende Immunität handelt. Aber beide diese Effekte, auch die nachlassende Immunität, können dort sicherlich eine Rolle spielen. Und es ist nicht wirklich klar, wie groß der Beitrag dieser beiden Aspekte ist.
Damit sind wir dann ja auch schon bei der Frage, wie und warum diese Varianten entstanden sind. Alle drei Varianten wurden jetzt ja in relativ kurzer Zeit entdeckt, seit Anfang Dezember. Und sie haben gemeinsam, dass sie an vielen Stellen mutiert sind, teilweise auch an denselben. Das haben Sie eben auch schon dargestellt. Wie lässt sich das eigentlich erklären?
Ja, also diese Varianten sind sicherlich unabhängig voneinander entstanden, obwohl sie einige Mutationen gemein haben. Es ist richtig, dass diese Varianten jetzt in recht enger Folge entdeckt wurden. Zumindest haben sie in recht enger Folge Schlagzeilen gemacht. Entstanden sind sie vermutlich irgendwann im Laufe des Sommers, Spätsommers, und brauchen dann eine Weile, bis sie sich ausgebildet haben. Und meine Hypothese hier, warum gerade jetzt und nicht vorher schon, hat tatsächlich damit zu tun, dass es eine Weile braucht, bis sich in der Bevölkerung genügend Immunität ausbildet, damit solche Varianten einen Selektionsvorteil haben und deswegen wir quasi zu Anfang der Pandemie mit solcher schneller Evolution nicht in dem gleichen Maße gerechnet haben.
Es gibt ja auch die Hypothese, dass diese Varianten oder die Variante aus Großbritannien von einem Patienten mit geschwächtem Immunsystem stammen könnte, in dem das Virus ja lange Zeit geblieben ist und in dieser Zeit eben so mutiert, dass es dem Immunsystem besser entkommen konnte.
Ja, man hat das ein paar Mal beobachtet. Also solche schnelle Evolution in immunsupprimierten Menschen. Ja, deswegen ist das durchaus eine plausible Hypothese, aber wirklich direkte Evidenz dazu habe ich noch keine gesehen.
Wenn wir darauf schauen, wie sich diese Varianten eindämmen lassen, wenn sie sich dann ausgebreitet haben. In Großbritannien, wo sich die Variante B.1.1.7 ja rasant verbreitet hat, da sinkt derzeit vielerorts die Zahl der Neuinfektionen. Das heißt, diese Variante, die lässt sich durchaus mit den bekannten Maßnahmen eindämmen. Da muss nicht noch mehr Abstand gehalten werden oder ähnliches.
Ja, also diese neuen Varianten verbreiten sich genauso wie die alten Varianten auch, nur möglicherweise halt ein bisschen effizienter und schneller. Das heißt, Kontakteinschränkungen, wie wir das schon seit Beginn der Pandemie machen, wird auch gegen diese neuen Varianten funktionieren, muss unter Umständen halt nur ein bisschen rigoroser erfolgen.
Brauchen wir in absehbarer Zeit neue oder zumindest angepasste Impfstoffe gegen solche neuen Varianten?
Also ich denke, man sollte sich durchaus auf Szenarien vorbereiten, in denen die Impfstoffe aktualisiert werden müssen. Wir kennen das von Influenza, wo das Virus wiederholt dem Immunsystem ausweicht und die Impfstoffe ja regelmäßig aktualisiert werden. Für diese Varianten aus Südafrika und Brasilien gibt es jetzt nur ein bisschen vorläufige Daten. Für die Variante aus dem Vereinigten Königreich sieht es nicht so aus, als hätte die einen massiven Einfluss auf die Impfeffizienz. Aber ja, ich würde schon erwarten, dass gerade die Varianten mit der Mutation 484 durchaus die Impfeffizienz unter Umständen leicht drücken könnten.
Rechnen Sie denn damit, dass noch andere Varianten entdeckt werden oder sich entwickeln, die eventuell noch infektiöser, noch gefährlicher sein könnten?
Ich denke, davon muss man ausgehen. Wenn man das dreimal beobachtet hat, gibt es keinen Grund zu erwarten, dass es nicht auch ein viertes Mal passieren kann. Wie schon gesagt, diese Varianten sind jetzt typischerweise nicht gefährlicher in dem Sinne, dass sie schwerere Krankheit hervorrufen, aber gefährlicher in dem Sinne, dass sie sich schneller ausbreiten oder eventuell auch wieder verstärkt reinfizieren. Aber ja, wir müssen das detailliert und sorgfältig beobachten, wie sich die Lage hier verändert.
Wie wichtig ist es denn dann vor dem Hintergrund, mehr zu sequenzieren, damit man sozusagen auch Zwischenschritte, Entwicklungsschritte hin zu ansteckenderen Viren und Varianten tatsächlich dokumentieren könnte? Das soll jetzt ja in Deutschland auch gemacht werden.
Ja, eine systematische und flächendeckende Sequenzierung ist das Einzige hier, was uns einen guten Überblick verschafft über das, was zirkuliert und wie sich das Virus verändert. Und deswegen ist es sehr zu begrüßen, dass diese Anstrengungen ausgeweitet werden.
Richard Neher von der Universität Basel über die neuen Coronavirus-Varianten.